Campus Radio.
Mach schon, tu es, tu es.
Okay, tu es.
Tu es.
Okay.
Tu es.
In Ordnung.
Okay, im Stadion, Uhrwerk Apfelsine.
Yeah, gib ihm.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist Mia Wallace und ein herzliches Grüß Gott heute an diesem nicht so schönen Tag, vom Wetter zumindest gesehen her. Ich bin noch allein, Edgar wird in Kürze eintreffen. Der hatte noch einen Kurs, tja, so ist das halt. Unser heutiges Thema, wir haben wieder eine Motto-Sendung, yeah! Diesmal allerdings nicht über einen Film, sondern eigentlich mehr über den Ursprung des Indie-Rocks. Wir spielen ja sehr viele Indie-Sachen und Alternative, weil das einfach unsere Richtung ist. Aber wovon stammt der eigentlich ab? Tja, das ist eine gute Frage und man kann es auch gar nicht so leicht definieren, denn es ist auch nicht so einfach, Indie-Rock als solches zu definieren. Ich meine, okay, es stammt ursprünglich von der Musik, oder man würde die Musik einfach so bezeichnen, dass, also einfach independent, das ursprüngliche Wort für Indie ist ja independent und das meint, damit ist gemeint, dass man eben die Platten nicht bei diesen großen Plattenfirmen produzieren lässt, sondern eben bei kleinen. Also es ist nicht, eigentlich versteht man ja darunter diesen, also es ist nicht diesem Mainstream unterworfen und es ist eben andere Musik, sie ist nicht so, vielleicht nicht so melodisch oder ein einziger Ohrwurm, sagen wir so, sondern weicht einfach sehr stark ab von dieser, also von dieser Gattung von Musik. Tja, was hat nun den Indie-Rock, wenn man so will, begründet? Wir sind sehr lange eigentlich davor gesessen und haben überlegt, ja, von wo stammt jetzt ab? Natürlich ist das Internet da eine gute Quelle. Und zwar, in unseren Augen ist es etwa in den 70er Jahren, Ende der 70er, passiert, als der sogenannte Post-Rock aufgekommen ist. Post-Rock, tja, was ist das nun wieder? Ende der 70er, also so etwa 1977, könnte man sagen, ist diese Post-Rock-Welle gewesen. Ein eindeutiges Merkmal dafür, dass es sich um Post-Punk, Entschuldigung, es ist noch der Einfluss von Introspective, da geht es ja um Post-Rock. Tja, ist ja wurscht. Apropos Introspective, wir hatten ja letztes Mal ein Special mit Aram Garriga. Bitte den Podcast runterladen, denn es ist sehr, sehr gut, diese Sendung. Vor allem, was ist ja viel Arbeit, also unbedingt anhören. Und wer das ganze Interview ungeschnitten haben will, braucht uns nur zu schreiben an uhrwerk.apfelsine@gmx.net. Oder ihr schreibt uns in unserer StudiVZ-Gruppe, das wäre eben auch Uhrwerk Apfelsine. Oder unsere Blogspot-Adresse, die muss ich nochmal schnell nachsehen, denn die sage ich ganz gerne falsch. Die wäre dann das könnt ihr eigentlich weglassen, uhrwerk-apfelsine.blogspot.com. Ja, das wäre unser Blog, da bekommt ihr Informationen zur Sendung und wir stellen seit kurzem auch die Playlists dort zur Verfügung. Ja, wir werden heute, wie schon gesagt, über Post-Punk sprechen und wesentliche Begründer dieses Genres. Wir haben da einige rausgepickt. Ich sage nur The Fall, The Cure, Sonic Youth, Joy Division und Susie and the Banshees. Also das sind einige davon. Und anfangen möchte ich mit The Fall. The Fall hat sich im Jahre 1976 gegründet. Sänger, also und auch einziges konstantes Mitglied dieser Gruppe ist eigentlich der Sänger Mackie Smith. Sie kommen aus England, also die Band ist aus England, in Manchester gegründet worden. Und The Fall ist nach einem Roman, La Chute, zu Deutsch Der Fall von Albert Camus benannt. Ich hoffe, er hat das jetzt richtig gesagt, ich bin mir nicht sicher. Und die Musik von dieser Band ist eben nicht sehr eindeutig zuordnenbar. Und jetzt haltet euch fest, während der ganzen Zeit bis heute eben haben über 50 Musiker bereits in dieser Band gespielt. Eben, wie schon gesagt, Mackie Smith war das einzige konstante Mitglied. Und The Fall hat 88 Alben produziert und davon waren 26 reguläre Studioalben und 45 Singles. Aber bitte, 88 Alben von 1976 bis jetzt, das ist wirklich eine ganz schöne Leistung, finde ich. Naja, dann wollen wir eigentlich schon mal reinhören. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal schon ein Lied von The Fall. Das war How I Wrote Elastic Man und das werde ich jetzt auch gleich reintun. So, da sind wir wieder zurück. Das war The Fall mit How I Wrote Elastic Man. Da kann ich nur sagen, hallo Edgar.
Hallo Mia. Heute etwas verspätet, weil der Übungsleiter überzogen hat. Und dann noch eine weite Busanreise hierher.
Aber du hast es gerade noch fast rechtzeitig geschafft. Also sehr gut. Und da können wir schon weitermachen mit unserer super, super, super special Sondersendung zu den Wurzeln des Indie-Rocks. Also ein großer, also Grundstein kann man eigentlich sagen, ist Post-Punk. Nicht, dass ich wieder sage Post-Rock. Naja, jedenfalls möchten wir etwas chronologisch vorgehen. Wir haben 5 Bands rausgepickt, die wir heute genau vorstellen werden, die eben großen Einfluss auf Indie-Rock später dann genommen haben.
Ja, unsere nächste Band ist The Cure. Gegründet 1976 und Gründungsmitglieder waren Robert Smith. Die meisten kennen, glaube ich, auch seinen Lippenstift und sein
ein deutliches Markenzeichen.
Und seiner lustigen Frisur.
Da hat es ja irgendwann, ich glaube, es war auf MTV so eine Werbung gegeben oder überhaupt eine Werbung.
Ja, wo man als Kind sieht sozusagen.
Ja, genau. Und irgendwie die Oma spricht dann, oh ja, er hat.
Von mir hat er den Lippenstift.
Und so, naja. Aber ich kann mich leider nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich werde versuchen, es zu finden und dann stelle ich es auf den Blog.
Ja, Robert Smith, Gesang und Gitarre. Andere Mitglieder sind Michael Dempsey, Bass und Gesang, und Gitarre spielt Paul oder spielte, je nachdem.
Ja, zur Gründungszeit eben.
Paul Thompson und Schlagzeug und Keyboard Lawrence Tolhurst. Ja, natürlich, das sind die Gründungsmitglieder und auch nicht mehr alle dabei. Beziehungsweise wieder dabei. Ja.
Ja.
Wir haben, glaube ich,
also,
das erste Lied von Ihnen.
Das erste, hier, ja, ich habe, das war Killing an Arab.
Ja, und ich glaube, sie mussten sich immer wieder rechtfertigen für dieses Lied. Der Vorwurf stand im Raum, dass es rassistisch ist, Killing an Arab. Aber ich glaube, die Wurzeln sind in einem Buch von Albert Camus begründet, The Stranger, und nicht in irgendwelchen rassistischen Hintergedanken.
Ja. Dann hör mal doch mal rein, wie man so schon sagt.
The Cure mit Killing an Arab.
Tja. The Cure hieß nicht von Anfang an Cure. Also 1976 hat Robert Smith, als er 17 war, mit seinem Schulgespann, wie man gut auf Österreichisch sagt.
Ja, eben Michael Dempsey, Noel Tolhurst und Pearl Thompson.
eben die Band EasyCure gegründet. Später sind sie, also ein Jahr später, im 77er Jahr, sind sie dann als The EasyCure aufgetreten, aber nachdem 1978 Paul Thompson ausgestiegen ist, wegen künstlerischer Differenzen, haben sie sich umbenannt auf The Cure, also nur mehr The Cure. Wie man vielleicht weiß, heißt ja The Cure Heilmittel oder die Cure. An das angelehnt haben sie es eben benannt.
Ja, und die erste Single war eben Killing an Arab und begründet sich in der Lektüre von Der Fremde von Albert Camus. Und ja, gab immer wieder Kritik deswegen. Ich glaube, sie haben es sogar irgendwann mal umbenannt in Killing an Person oder ich weiß nicht, irgendwie.
Wirklich?
Killing someone, irgendwie so, ja.
Okay, später haben sie Three Imaginary Boys herausgebracht und da sind besonders die zwei Singles Boys Don't Cry und später Jumping Someone Else's Train erschienen. Boys Don't Cry war ein kleinerer Hit in den USA und später auch eben Jumping Someone Else's Train und wir werden jetzt mal kurz in diese zwei Lieder hineinhorchen.
Okay, jetzt Boys Don't Cry.
Boys Don't Cry von The Cure. Ja, was noch interessant ist, und zwar 1980 erschien dann 17 Seconds, erreichte sogar Platz 20 in den Charts. Und bereits da hat eben, wie bereits erwähnt, Robert Smith den Lippenstift bei Live-Auftritten als Markenzeichen dann verwendet und vielleicht auch etabliert. Während dieser Zeit hat Robert Smith auch bei den Banshees als Gitarrist ausgeholfen.
Ja, Susie and the Banshees und...
Susie and the Banshees.
Wir haben eh schon ein paar Mal...
Wir haben schon ein paar Mal Lieder von ihnen gespielt.
Happy House.
Ah, stimmt, Happy House haben wir gespielt. Apropos Susie and the Banshees. Eine tolle Überleitung, denn das ist die nächste Band, die wir behandeln, die auch zu dem Post-Punk gehört. Aber bevor wir genau auf diese Band eingehen, spielen wir noch ein Lied von The Cure, eines der bekanntesten mit Boys Don't Cry, und zwar Jumping Someone Else's Train. Jumping Someone Else's Train von The Cure.
Ja, Susie and the Banshees wurden 1976 gegründet und zu den Gründungsmitgliedern gehören Susie Sue, sie singt, am Bass ist Steve Severin, Gitarre gespielt von Marco Pironi wurde gespielt nur auf einem Konzert, ebenso am Schlagzeug. Nur bei einem Konzert am 20.09.1976 war Sid Vicious ein Mitglied von den Sex Pistols, der ja
eigentlich durch seinen Drogentod ziemlich berühmt wurde, könnte man das sagen.
1978 wurde seine Freundin eine Freundin erstochen gefunden. Und daneben gleich der Drogeneinfluss stehende Sid Vicious. Und er wurde wegen Mordverdachts verhaftet. Im Gefängnis clean. Und hat sich dann eine Überdosis gesetzt und starb. Ja.
Gut. Wie die anderen bereits erwähnten Bands, The Fall und The Cure, hatten auch Susie and the Banshees unzählige Wechsel der Teammitglieder, also der Bandmitglieder. Kann man sich jetzt im Internet genau ansehen, alle diese Mitglieder aufzuzählen, würde jetzt nicht, glaube ich, so interessant sein. Aber was ganz ein nettes Detail am Rand, was noch ganz interessant ist, Robert Smith wie er schon erwähnt hat, ja eben bei Suzy and the Banshees mitgespielt. Er war von 79 bis 80 da und von 82 bis 84 an der Gitarre.
Ja, und gegründet eben wurden sie 1976, aufgelöst haben sie sich dann 1996 und sie hatten 2002 nochmal ein Comeback.
Aber sie haben sich dann überhaupt ganz endgültig getrennt und jetzt gibt es praktisch nur mehr die Band Suzy, die ich glaube, ein Evening with Suzy Tour gerade macht oder gemacht hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wird wahrscheinlich schon vorbei sein.
Und
ganz nettes Detail am Rande ist.
Gab es einen Vorfall?
Ja, wodurch Suzy, die Sängerin, etwas an Berühmtheit erlangte oder bekam. Im Jahre 76 hat sie während eines Sex Pistol
TV-Interviews
der Moderator Bill Grundy, einige schlüpfrige Bemerkungen entlockt, wodurch die Sex Pistols sehr
überreagierten
und wüste Beschimpfungen losließen.
Ja, daraufhin wurden die Pistols von der Plattenfirma gefeuert und Grundy hat seine Fernsehsendung verloren.
Tja, wir werden das Interview später auch auf den Blog stellen. Gut. Die Banshees hatten 76 ihren ersten Auftritt im 100 Club als Vorband von The Clash. Er dauerte allerdings nicht recht lange, er dauerte 20 Minuten, der Auftritt in etwa. Suzy and the Banshees. Genau, wir haben noch ein Lied von ihnen. Und zwar ist das Hong Kong Garden. Das war, glaube ich, die erste Single, wenn ich mich nicht irre. Die Banshees mussten nämlich, Suzy and the Banshees mussten relativ lange auf einen Plattenvertrag warten, bis sie schließlich der Radio-DJ John Peel entdeckte und ihnen eine Chance gab. Und dadurch konnten sie, eben 1978 hatten sie dann einen Vertrag bei Polydor. Und gut, mit dem Lied Hong Kong Gardens kamen sie auf Platz 3 der britischen Charts.
Ja, das spielen wir jetzt.
Somebody's crashing everywhere. Freak the face.
Das war Hong Kong Garden. Was noch sehr interessant ist, Suzy Sue eigentlich, fiel vor allem dadurch auf, dass sie einen sehr eigenwilligen Kleidungsstil hatte, auf der Bühne vor allem. Es erinnerte leicht an so SM und Fetischmode, also vom Stil her diese Fischernetzstrümpfe, hochhackige Stilettos und, naja, durchsichtige Plastikblusen. Und Kontroversen löste sie aus, als sie Hakenkreuz-Symbole auf einer Armbinde trug, so wie als Modeschmuck eben. Naja,
ja, um sich dann zu distanzieren,
ja.
Veröffentlichten sie dann Metal Postcard. Das ist also mit antinazistischem Inhalt. Und das Stück Israel. Ja, aber ist halt die sie ist Engländerin, oder?
Ja, es ist eine britische Rock, also englische, ja.
Ja, die haben ein bisschen anderen Zugang.
Ja, wenn man nur an
Österreicher oder Deutsche.
Mhm.
Eine andere Band, die wir behandeln wollten, aber es nicht tun werden, glaube ich, ist Death in June.
Nein, das werden wir nicht.
Die auch sehr mit den Symbolen des Dritten Reichs liebäugeln, also der Sänger. Aber die werden wir nicht behandeln. Ja, was wollten wir noch zu der Band sagen? Ja, und zwar 1982 spielte Mac, oh Gott, der Name wieder, Mac Chiok, keine Ahnung, das ist wieder mit den englischen Namen zum Aussprechen, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Sagen wir, der damals aktuelle Gitarrist spielte bei einem Konzert in Spanien unter Einfluss von Alkohol und Valium falsche Melodien und wurde dann wieder durch Robert Smith ersetzt. Und er blieb ja bis 1984, aber die Chemie stimmte nicht.
Und warum?
Er imitierte den Look von Suzy.
Wahrscheinlich hatte da ja deinen Lippenstift her oder so.
Naja. Ja, wahrscheinlich ist er immer mit den Fischnetzstrümpfen herum.
An den Stilettos
und was auch. Ja. Naja, jedenfalls gefiel das nicht so gut. Es gibt nur eine
Suzy Sue.
Ja.
Die darf das tragen.
Ja, und
vielleicht
während der Aufnahmen zu Hyena war er nur kichernd und murmelnd in der Ecke. Ja.
Und deswegen haben sie ihn dann rausgekickt, sozusagen. Was noch ganz interessant ist im Leben der Suzy Sue, wenn man in einer Band spielt, viel herumtourt, kommt man sich ja dann auch etwas näher. Und zwar der Mitmusiker, ich hoffe, ich spreche das jetzt auch richtig aus, Budgie, oder eigentlich Peter Clark, war Kunststudent und ist eben immer schon mit ihr herumgetourt sozusagen, ist der Drummer und Partner gewesen und sie haben schließlich 1991 geheiratet und ich glaube später auch ein Solo-Projekt gestartet gemeinsam. Ich weiß jetzt allerdings den Namen nicht. Creators oder Creatures? Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls sind sie seit 2007 wieder geschieden und Suzy ist nun nur mehr als Suzy unterwegs und tourt.
Ja, sollen wir noch ein Lied nachlegen? Oder?
Ja, schießen wir noch eins nach.
Und zwar?
Carcass.
Carcass.
Von dem Album The Scream aus dem Jahr 1978.
Oh,
Carcass von, jetzt wollte ich was anderes sagen, von Suzy and the Banshees. Was ich noch sagen wollte, das heißt, das Nebenprojekt von Suzy und Budgie war The Creatures. 1996 lösten sich Suzy and the Banshees auf nach dem Album The Rapture. Nach einer längeren Pause allerdings folgte die Wiederbelebung von Suzy and the Banshees und dem Nebenprojekt The Creatures, das da war zum Hauptprojekt. Eben Suzy musste eine längere Pause einlegen damals, weil sie, also wegen einer Krankheit, beide wissen wir nicht welche. Und 2002
bekam sie das Angebot für ein Festival wieder aufzutreten und ja, sie haben sich nochmal zusammengefunden und füllten immer noch Hallen mit so 15.000 Zuhörern. Allerdings trennten sie sich nach dieser Tour wieder.
Diesmal endgültig.
Endgültig, weil die Chemie einfach nicht stimmte. Ja. Und 2007 eben trennte sich auch Suzy von ihrem Mann.
Budgie. Und mittlerweile ist sie nur mehr als Suzy unterwegs. Und 2007 hat sie das Soloalbum Manta Ray, glaube ich, oder Manta Ray, herausgebracht. Was ein nettes Detail am Rande ist, Suzy and the Banshees. Also die Schreibweise ist sehr merkwürdig und selbst Fans wussten, oder in Fankreisen wird es oft ausgesprochen.
Falsch ausgesprochen.
Falsch ausgesprochen.
Und zwar Siuxi, oder?
Ja, es ist an den...
Ausgesprochen Siuxi, falsch ausgesprochen Siuxi.
Siuxi, ja,
es wird also buchstabengetreu ausgesprochen. Also es ist eine Anspielung natürlich an den Indianerstamm. Und wird ausgesprochen richtig Suzy, oder ne, Suzy nicht ganz so, aber wie, ja, ungefähr wie Suzy.
Ja, Suzy, Suzy. Ich weiß nicht, ob man dann Suzy sagt, wegen einem U
Suzy
oder Suzy.
Auch mit Vornamen Susan heißt, mit bürgerlichen Namen.
Ja. Gut, das waren Suzy and the Banshees. Ich sag trotzdem noch gern Suzy. Naja, dann ja, kommen wir
jetzt. Die nächste Band ist Joy Division. Und Gründungsmitglieder waren, muss man leider sagen, teilweise ja, waren. Ian Curtis, er starb 1980, war Sänger und spielte Gitarre. Bernard Sumner, Gitarre und Keyboard, und Bass Peter Hook, Schlagzeug Tony Tabak. Ja, zu der Band gibt es auch einen Film, ich glaube...
Control?
Ich glaube 2007, Control. Ich wollte mir eigentlich im Kino ansehen, habe ihn aber nur auf DVD gesehen. Und leider konnte ich ihn nicht, naja, genießen ist vielleicht in dem Zusammenhang ein, naja, das falsche Wort. Immerhin stirbt er ein Curtis am Ende und ja, es ist nicht sein...
Spoiler.
Spoiler, naja, ja. Ja, er stirbt. Ups, Entschuldigung. Spoiler-Alarm. Ja, und der Film ist in schwarz-weiß und er hat mir schon gut gefallen, aber ich habe ihn nicht mit den richtigen Menschen gesehen. Also
wahrscheinlich eher mit wem gesehen, der so...
das. Nein, nicht, das nicht. Aber vom Musikalischen her. Die diese Musik nicht so mögen. Sie haben den Film schon eigentlich gut gefunden, aber ja, es war so eine Spannung im Raum.
Mhm.
Ja.
Na gut. Joy Division. Heißt nicht immer schon Joy Division. Sie haben sich eigentlich gegründet unter dem Namen, ja Gott, hoffentlich sage ich das richtig, Warsaw? Mhm. Also wie Warschau auf Englisch.
Warsaw.
Warsaw. Ja.
Ja, 1977 in Manchester.
Ja, in Manchester. Gründet. Haben sich aber dann umbenannt, weil sie nicht mit der Band verwechselt werden wollten, die Warsaw Pact heißt. Und seit 1978, glaube ich, treten sie als Joy Division auf.
Ja, ihr Name, der Name Warsaw geht auf den Song. Okay, ja. Warzawa. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber ein Song von David Bowie zurück. Ich sage einfach mal, nein, ich spreche es nicht nochmal aus, das ist mir zu peinlich. Jedenfalls, ja, und der Name Joy Division stammt von einer angeblichen eben Joy Division, eine Lustdivision, die es angeblich in der deutschen Wehrmacht gegeben hat, eine eine Prostituiertenriege. Und
das wird zumindest im Roman The House of Dolls vom ehemaligen KZ-Häftling Yehiel Feiner so beschrieben. Und vielleicht liegt es daran, dass sich Joy Division eben so genannt, benannt hat, nach eben dieser Division. Naja, wir spielen jetzt ein Lied, als sie noch aus Warsaw aufgetreten sind, und zwar das gleichnamige Lied Warsaw.
Ja, okay. Warsaw mit Warsaw.
Warsaw mit Warsaw.
3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness, just a stick in your throat. Pay one G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right side of reason, to kill the feelings for one. I can see all the cold facts, I can see through your eyes, all that told me no contact, no matter how I may try. Had to give up the fight, just to live in the past tense, to make believe you were right. P1G.
1, 2, 3. Ja, Joy Division zählt zu einer der wichtigsten Bands der Post-Punk-Bewegung und auch des Dark Waves. Ja, nach dem Suizid des Sängers Ian Curtis gründeten die verbleibenden drei Mitglieder zusammen mit der Musikerin Gillian Gilbert 1980 die Band New Order. Ja, und ich kann halt den Film Control in diesem Zusammenhang nur wärmstens empfehlen. Es gibt noch einen zusätzlich einen anderen Film. Ich weiß jetzt nicht, wer heißt, aber der kam auch 2007 raus. Ja.
Naja, als Meisterstücke von Joy Division werden oft Shadowplay und Transmission, die mir später auch einspielen werden, genannt.
Ah, ganz kurz noch. Der Film ist Joy Division.
Oh.
Ja, schwierig zu merken in dem Zusammenhang.
Ja. Gut.
Ja, was wolltest du sagen?
Die Meisterwerke. Jedenfalls, als ich, es war nämlich so, Peter Hook, Bernhard Albrecht oder eigentlich Bernhard Sumner, oder er hat auch noch ein weiteres Pseudonym, Bernhard Dicken und Terry Mason waren auf ein Konzert von den Sex Pistols und haben dort beschlossen, dass sie eine Band gründen möchten. Also ja. Sie haben dann eine Anzeige aufgegeben, worauf sich dann Ian Curtis gemeldet hat. Gott sei Dank, denn er ist ja einer, also er war ja sehr wichtig für die Band, sagen wir so.
Ursprünglich sollten sie
ja genau, Stiff ursprünglich Kittens heißen. Wollten sie eigentlich oder sollten sie Stiff Kittens heißen, aber ich glaube, es wäre nicht so gut angekommen. Naja, aber, da haben sie sich allerdings dann erst Warsaw genannt, wie auch immer man das ausspricht.
Und der Drummer, also Schlagzeuger, wurde dann auch mehrmals ausgewechselt, bis sie dann zu Steve Coverdale kam. Ja, und die ersten Aufnahmen wurden im Juni 1977 eingespielt. Und im Jänner 1978 nannten sie sich um in Joy Division. Und im März wurde das erste Album aufgenommen, 11 Lieder, in Manchester. Allerdings gab es Unstimmigkeiten zwischen der Band und den Produzenten und es wurde nicht veröffentlicht. Auf diesem Debütalbum war doch auch Shadowplay und Transmission, oder?
Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil bei der Recherche habe ich ziemlich viele Alben durchgehört. Aber du kannst das kontrollieren, denn ich habe sie ja alle mitgebracht. Jedenfalls werden wir Shadowplay und Transmission später gleich einspielen. Ja. Einen Moment, wir prüfen das. Jedenfalls werden wir das jetzt mal schnell nachschauen und spielen für euch jetzt Transmission. Einen Moment. Joy Division mit Transmission. 1979 wurde schließlich bei Ian Curtis die Epilepsie diagnostiziert und wurde auch zum ständigen Problem der Band, denn
ja, er hatte auch auf der Bühne
Anfälle,
epileptische Anfälle, die dann vom Publikum als Showanlagen fehlinterpretiert wurden. Ja. Und natürlich wurde das immer ein stärkeres Problem.
Und naja, mit dem Album Unknown Pleasures, das im Juni 1979 veröffentlicht wurde, hat sich Joy Division musikalisch endgültig vom Punk abgewendet. Und im selbigen Jahr hatte Joy Division an die 70 Konzerte, die sie auch alle abhielten, mit Ausnahme eines in Paris, was in Paris stattfinden sollte. Ein Jahr später, 1980, brach die Band schließlich zu einer einmonatigen Europatour auf. Und im selben Jahr wurden auch sehr bekannte Lieder der Band veröffentlicht, unter anderem Atmosphere, Dead Souls und das wohl schließlich bekannteste Love Will Tear Us Apart.
Ja, und das letzte Lied, Love Will Tear Us Apart, blieb anfangs ohne nennenswerten kommerziellen Erfolg. Der kam erst später. Aber bevor wir darauf eingehen, warum der später kam, spielen es wir vielleicht zuerst.
Ja.
Joy Division mit Love Will Tear Us Apart.
Yeah.
Love will tear us apart.
Tear us apart.
Tja, ja. Warum wurde nun dieses Lied später erst berühmt?
Ja, Joy Division, die Trennung kam sehr plötzlich und überraschend für zumindest für die Band, ja, vielleicht auch für Ian Curtis. Denn im Mai 1980, zwei Tage vor der ersten Amerika, also vor der geplanten ersten Amerika-Tour, erhängte er sich in Manchester in seinem Haus. Ja, warum er das getan hat, mögliche Motive sind seine Krankheit eben. Er hatte Epilepsie und immer wieder epileptische Anfälle.
Und es wurde zu der Zeit immer schlimmer.
Ja, und außerdem hat er sich von seiner Frau getrennt, mit der er eine einjährige Tochter hatte. Beziehungsweise, ja, ich weiß jetzt nicht sicher, ob sie sich getrennt haben, aber sie hatten sich ziemlich entfremdet.
Daraufhin wurde die Single Love Will Tear Us Apart erst nach Curtis Tod im Jahr 80, im Juni 1980,
erneut veröffentlicht
und wurde da sehr erfolgreich und zählt jetzt zu den bekanntesten Liedern und ist auch ein Beispiel für die musikalische Ausdruckskraft von Joy Division.
Ja, wir haben das in einer Coverversion auch schon öfter gespielt. Ja. Von Nouvelle Vague.
Ja, genau. Die wir auch sehr gerne öfter spielen. Ich habe auch schon öfters das Lied Too Drunk to Fuck gespielt.
Aber von den Dead Kennedys.
Ja, genau.
Ja, und die restlichen Mitglieder gründeten nach dem Tod von Ian Curtis eine neue Band, New Order, und versuchten anfangs noch den typischen tiefen Gesangsstil zu imitieren von Ian Curtis. Allerdings trennten sie sich bald von dem typischen Joy Division Sound und fanden zu ihrem eigenen. Und
das wäre mehr ein Stil mit viel Synthesizer. Ja. Gut, vielleicht sollten wir mal kurz reinhören in New Order. Wir haben ein Lied von ihnen und zwar ist das Blue Monday. Thank you. So, das war New Order mit Blue Monday.
Ja, zu Joy Division. Auch bei Joy Division gab es immer wieder Vorwürfe wegen einer angeblichen Nähe zu Nationalsozialismus. Tja, dazu beitrugen natürlich der Name Joy Division und dem wir schon etwas erklärt haben. Angeblich auch der deutsche Pseudonym von Bernhard Sammer, Albrecht, der so hart und deutsch klingt.
Albrecht.
Ja, und sie experimentierten auch ein wenig mit dieser Nazi-Ästhetik.
Und zusätzlich kommt noch dazu eben, dass später eben auch New Order.
Ja, New Order wurde dann als neue Hitlers neue Weltordnung
verstanden, aber es könnte genauso gut bedeuten,
fehlinterpretiert, sage ich mal.
Im Sinne von nach Ian Curtis Tod eben Neuorientierung oder.
Ja, und Joy Division selbst hatte auch Probleme, sich da, ich sag mal, ordentlich zu distanzieren. Sie konterten die Vorwürfe ungeschickt oder halt nur ausweichend und ja, trugen damit auch nicht gerade zur Aufklärung bei. Ja.
Gut.
New Order, kurz, die Mitglieder haben wir eigentlich indirekt eh schon erwähnt.
Ja.
Ich nenne sie der Vollständigkeit halber nochmal Bernhard Sammer, Gesang, Gitarre und Keyboard und Bass und Gesang Peter Hook, dann Schlagzeug und Keyboard Stephen Morris, Keyboard, Gitarre, Gesang Gillian Gilbert.
Natürlich hat sich die Besetzung auch mal ein bisschen gewandelt, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, da könnt ihr ja nachschauen. Die letzte Band, die auf unserer Liste steht, die den Post-Punk, ich rutsche immer wieder ab, die den Post-Punk und somit auch etwas das Indie-Genre beeinflusst haben, ist Sonic Youth. Sonic Youth wurde 1981 von Thurston Moore, Gesang, Gitarre, Kim Gordon, eben Bass, Gitarre und Gesang und Lee Ronaldo, Gesang und Gitarre gegründet. Der Name Sonic Youth ist eben eine Verbindung aus Big Youth, einer 70er Jahre Reggae Band und Sonic stammt von
Sonic's Rendezvous Band.
Das ist nach einer MC5 Band, die Fred Sonic Smith von 1977 bis 1979 leitete. Naja, das Resultat der Band war eine sehr reiche Klangwelt, die etwas sehr experimentell war und man könnte sie ja auch emotional assoziativ bezeichnen. Also, naja. Der Sound ist eher unkonventionell. Also viele Werke erinnern an klassische Musik vom Aufbau her, wenn man so will. Und ich muss auch sagen, dass ich mich etwas schwer getan habe bei der Recherche, wirklich ein Lied zu finden, wo ich mir denke, ja, das spiele ich, das ist gut, weil ich mich, glaube ich, viel mehr in diesen Klang hineinhören müsste. Eins, das ich mir einige Male angehört habe und das mir auch relativ schnell gefallen hat, ich meine jetzt nicht so, dass es mein Lieblingslied wird, aber es finde ich, geht etwas mehr ins Ohr als Burning Spear. Es ist vom ersten Album. Also Sonic Youth mit Sonic Youth praktisch, so hat das Album geheißen. Ich glaube, es hatte eigentlich nicht wirklich einen Namen, aber sie haben es dann einfach Sonic Youth getauft, das Album. Gut, ich denke, wir können mal schnell reinhören in das Lied.
Ja, Sonic Youth mit Burning Spear. We'll be right back.
So, das war Sonic Youth mit Burning Spear. Naja, die Ähnlichkeit, warum der Aufbau dieser Lieder, also vielleicht nicht unbedingt dieses, aber warum es oft an klassische Musik vom Aufbau und von dieser Komplexität erinnert, ist eben, dass die Bandmitglieder vorher in einem E-Gitarrenorchester waren, in einem E-Gitarrenorchester von Glenn Branker. Und daher hört man das wahrscheinlich noch etwas raus. Ein ganz nettes Detail am Rande ist eigentlich, dass beispielsweise Nirvana indirekt durch Sonic Youth berühmt wurde. Denn Thurston Moore empfahl den, ich glaube, Geffen Records, spricht das richtig aus, diese Band, die damals noch sehr unbekannt war. Nirvana war zu dieser Zeit bei dem Label Sub Pop und hat gerade ihr Debüt Bleach veröffentlicht. Also Geffen Records hat dann die Kooperation mit Sub Pop den Vertrieb des zweiten Longplays übernommen, und zwar Nevermind, die mit 40.000 Exemplaren weltweit in den Verkauf einging. Außerdem hat Kurt Cobains Band 1991 im Vorprogramm von Sonic Youth bei deren Europatour zum ersten Mal vor einem größeren Live-Publikum gespielt. Und schließlich ist Ende 1991 Nevermind, also ist ihnen mit Nevermind der Durchbruch sozusagen gelungen. Dokumentiert ist die ganze Tour auf dem Tourvideo 1991, The Year Punk Broke, heißt es zumindest. Naja, außerdem verbindet Sonic Youth und Nirvana eine gemeinsame künstlerisch und politische Attitüde, und zwar im Kampf gegen Machtstrukturen wie Sexismus, Homophobie und so weiter. Und das hört man auch in einigen Songs heraus, wie Rape Me von Nirvana oder Cool Thing von Sonic Youth.
Ja, ich wollte noch kurz was sagen. Das 9. Album von, also Studioalbum von Sonic Youth, ist Washing Machine. Und ihr könnt es mal googeln und werdet ihr sehen, es ist eine Waschmaschine. Und ein, na, ich möchte nicht sagen befreundeter DJ, aber ein DJ, den ich kenne. Ja, DJ Moogle. Er liegt in Wien in, keine Ahnung, zum Beispiel in Bricks ab und zu auf. Und jedenfalls hat der sich diese Waschmaschine, glaube ich, auf den Oberarm tätowieren lassen.
Genau diese, oder was?
Ja, diese Waschmaschine. Er sagt, wenn er schon nicht einen Waschbrettbauch hat, nein, er ist so oldschool, hat keinen, nein, nicht oldschool, das wäre eigentlich falsch, kein Waschbrettbauch, hat eine Waschmaschine direkt. Ja. Sieht sehr toll aus.
Ja.
Ja, wirklich. Ich würde mir auch gerne eine Waschmaschine auf.
Wie groß hat er die rauf tätowiert?
Oh, so 10, 15
Was nicht einmal auf dem Bauch, sondern auf den Arm.
Nein, ich glaube auf den Arm.
Ah, dann ist er ja gar kein Waschmaschinenbauch, sondern eine Waschmaschinenarm.
Oder auf der Brust. Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn nicht so oft nackt gesehen.
Gott sei Dank.
Eigentlich gar nicht bis jetzt. Ja, Gott sei Dank. Und na, das wollte ich nur sagen.
Oh, aber es ist ein nettes Detail am Rande. Ja, wir haben heute einigen Einblick gegeben in das Genre Post-Punk. Wir planen vielleicht auch noch später mal etwas über Alternative Rock und mehr Indie zu machen. Aber jedenfalls ist Post-Punk eines der Wurzeln von Indie-Rock und sehr wichtig. Was ich noch sagen wollte, ist, wir werden vieles zu dieser Sendung auf unserem Blog uhrwerk-apfelsine.blogspot.com veröffentlichen. Wahrscheinlich noch nicht heute, aber ihr werdet es bald sehen. Wir werden euch auch auf unserem Blog am Laufenden halten, und falls ihr, weil wir werden bald auch wilde Wunschsendungen machen, falls ihr Musikwünsche habt, bitte schreibt uns an uhrwerk.apfelsine@gmx.net. Ihr könnt auch mit uns hier live im Studio skypen, und zwar über Campus Radio Linz, das ist der Skype-Name, oder über ICQ, und das die Nummer lautet 2041 93 58 und die Zusatzzahl 3. Wenn ihr uns sonst noch irgendwie eure Musikwünsche zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns sonst auch. Wenn ihr die anderen Möglichkeiten nicht so gerne mag oder vergessen habt, wie die Adresse war oder so, schreibt uns einfach auf unserer StudiVZ-Gruppe Uhrwerk Apfelsine. Ah, und was ich noch erwähnen wollte, ist, ihr könnt uns auch auf MySpace adden, und zwar ist es myspace.com/Uhrwerk Apfelsine zusammengeschrieben. Tja.
Ja, ich wollte nur kurz erwähnen, ein wichtiger Förderer.
Wir haben ihn heute schon mal
erwähnt. Wir haben ihn schon erwähnt, war John Peel. Das war ein DJ, ein Radiomoderator bei BBC Radio 1 und war dort der dienstälteste DJ bisher. 2004 starb und er war auch sehr einflussreich und ein paar Bands, die er förderte oder die indirekt oder direkt ihm ihren Erfolg zu verdanken haben, waren neben, also wir haben schon ein paar erwähnt, aber zum Beispiel auch David Bowie oder The Clash, The Cure, The Fall, Joy Division, ja, Killing Joke,
New Order,
Nirvana, PJ Harvey,
Pink Floyd,
Pulp, Sex Pistols, The Smith und so weiter.
Also er hatte wirklich großen Einfluss, kann man sagen.
Velvet Underground auch zum Beispiel.
Ja. Yeah.
Und wow, The White Stripes.
Ja, und The Shins. Also, The Shins.
Ich weiß es selber auch nicht.
Ich hätte Shines gesagt, aber
wirklich. Aber das kann eh am Ende.
Stimmt.
Ja.
Das ist immer sowas im Englischen.
Und ich glaube, wir wollten noch dieses Lied von Magazine spielen, oder?
Genau, Magazine ist von einem der Mitglieder von
The Buzzcocks.
Und das ist die erste Single, die von ihnen veröffentlicht wurde. Also sie gefällt mir wirklich sehr gut. Und das spielen wir gleich mal ein.
Okay, Magazine mit Shot by Both Sides.
Is what's real, but I give her to understand. It's exactly what I steal. I went my way to the heart of the crowd. Went my way to the heart of the crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose my soul in the crowd. Shots, I went my way.
Das war Magazine mit Shot by Both Sides. Die erste Single, wie bereits erwähnt. Gut. Ja.
Ja, ein kleiner Ausblick auf die nächste Sendung. Dort werden wir dann einen zweiten Teil mit noch mehr Bands abhalten. Oder nicht? Wir sind auch nicht ganz sicher.
Es ist allerdings immer ein sehr großer Aufwand überhaupt. Denn man muss sich ja sehr viele Alben durchhören und sehen, was passt und so. Also ich hoffe, ihr wisst es zu würdigen. Immerhin ist es sozusagen eine kleine Reise in die Vergangenheit, die ihr mit uns macht.
Ja, aber wir wollten auch noch die Wurzeln, weitere Wurzeln vom Indie-Rock.
Und die Verzweigelungen zeigen wir dann auch auf unserem Blog. Man könnte es auch dann downloaden. Aber nun zurück in die Zukunft. Denn wir müssen wieder zurück in unsere Zeit. Und
ja, wir danken euch fürs Zuhören.
Ich hoffe, es hat euch interessiert. Wir hoffen, es hat euch interessiert. Und vielleicht schaltet ihr auch nächstes Mal wieder ein. Es gibt viel Wissenswertes und Hörenswertes bei uns. Ja, aber ich kann nur sagen, tja, jetzt ist es vorbei und
danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr heute noch Zeit habt, schaut doch vorbei auf das Hip-Hop-Fest, auf den Hip-Hop-Jam im Louis. Ja, wir haben sogar Breakdancer dort. Ist zwar jetzt wieder eine total andere Musikrichtung von unserer jetzt abweichend, aber es ist auf alle Fälle empfehlenswert. Also schaut hin und nehmt ganz viele Freunde am besten mit.
Ja, wir würden auch dort sein.
Ja, wir werden auch dort sein. Mich erkennt man am Space Invaders Gürtel. Also jeden auf den Gürtel schaut, dann erkennt er mich.
Mich erkennt man am Hip-Hop-Outfit, das ich nicht tragen werde.
Ja, ja. Mich auch.
So, Mia.
Ja.
Mia.
Edgar.
Es ist schon spät und an der Zeit,
langsam Abschied zu nehmen?
Ja.
Doch keine Angst, morgen schon sind wir wieder da.